HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Wolfgang Büscher und Sylvia Schwab. Sie sind Journalist, Wolfgang Büscher, haben für alle großen deutschen Zeitungen gearbeitet, für den Spiegel und Geo geschrieben. Sie haben den Tucholsky-Preis bekommen, den Börne-Preis auch. Denn Ihr Name steht nicht nur für hervorragenden Journalismus, sondern er steht auch für eine ganz besondere Idee oder für eine besondere Leidenschaft. Sie sind nämlich Fernwanderer. Nun kennt man ja Fernfahrer, das ist ein normaler Beruf, aber Fernwanderer, das klingt weniger nach Beruf als nach Berufung.
Ja, der gemeinsame Nenner ist die Ferne. Also es ist ganz lustig, dass Sie von Fernfahrern sprechen. Meine erste große Reise als Jugendlicher, die fing hier in Frankfurt an, am Hauptbahnhof. Da fuhr immer, ich meine, es wäre freitags gewesen, ein Bus nach Barcelona. Das war der Gastarbeiterbus. Und da bin ich mal eingestiegen. Und der fuhr über Nacht nach Barcelona. Und daran habe ich ganz wundervolle Erinnerungen. Das war, wahrscheinlich ist man nie wieder im Leben so ganz auf Aufnahme eingestellt wie in diesen jungen Jahren. Jedenfalls fuhr der bei Kehl über den Rhein und dann fuhr er Richtung Besançon. Da gab es eine Pause und da war es aber schon dunkel. Und dann dösten wir alle so ein bisschen ein. Wir fuhren bei Nacht und plötzlich wachte ich auf und der Bus hielt. Die Fenster und Türen standen offen und es wehte eine Luft herein. Die war vollkommen anders als die Luft, die ich bis dahin in meinem Leben gekannt hatte.
Die Luft der Ferne.
Das war die Luft der Ferne, das war das Aroma der Ferne, das war der südfranzösische Lavendelduft.
Ja, aber ich meine, Sie wandern, das ist ja doch sehr ungewöhnlich. Ist ja heute in unserer beschleunigten Zeit ja fast eine Anti-Haltung, könnte man sagen. Sie wandern ganz, ganz große Strecken. Wie wurden Sie denn dieser Fernwanderer? Wie kam es dazu?
Na, das kam so, dass ich irgendwann mal nach dem Mauerfall, ich lebe also seit langem in Berlin, in einem Bummelzug aus Berlin rausgefahren bin. Der fuhr Richtung Wittenberg und das war so die Zeit, als im Grunde genommen alles wegrannte aus der ehemaligen DDR. Alles so ein bisschen verfiel und alles liegen und stehen gelassen wurde oder vieles jedenfalls. Und so ein bisschen wie herrenloses Gut in der Gegend, in der Landschaft rumlag. Und ich sah also aus diesem Zug, das war später November, tiefstehende rote Sonne, rotes Licht nachmittags, sah ich all diese komischen Szenen. Also zum Beispiel eine Brücke, die nicht fertig gebaut worden war, also die nur zur Hälfte in den Himmel ragte, wie so eine Jakobsche Himmelsleiter. Oder nicht abgeerntete riesige Kolchos-LPG-Felder und so weiter und so weiter. Das sah ich alles und das sah sehr strange aus. Und da schoss es also in mich rein, du musst jetzt hier raus aus dem Zug und du musst auch nicht ins Auto steigen, sondern du musst da mal durchlaufen und das alles angucken. Und das habe ich dann gemacht. Das war die erste dieser etwas größeren Wanderungen, mit dem Ziel zu schreiben.
Also das Ziel war immer auch dabei. Also
unbedingt.
Impetus war doch auch von Anfang an auch mit das Schreiben.
Ja, nein, ich wollte nicht nur gucken, ich wollte schreiben. Mhm. Und das ist dann auch der Zusammenhang, das ist einfach dieses Unterwegssein und dieses auf diese Art und Weise zu Fuß unterwegs sein, ist eben für mich die Art und Weise, die mich ins Schreiben bringt und die Texte hervortreibt.
Wir können ja mal eben reden von den großen Wanderungen, die Sie gemacht haben oder Sie mal nennen. Die eine ging von Berlin nach Moskau zu Fuß.
Ja.
Die andere nicht quer durch die USA, was ja irgendwie eine eher gewohnte Bewegung ist. Die sieht man so vor sich von West nach Ost oder von Ost nach West, sondern von Nord nach Süd, also von Dakota im Norden bis nach Mexiko. Dann eine ja auch interessante Wanderung um Deutschland herum, um die deutschen Grenzen herum. Man sagt ja dieses Wort Erfahrung. Kommt ja von etwas erfahren, eine Landschaft, ein Land sich erfahren und dabei macht man Erfahrungen. Gibt es auch Erwanderung?
Ich glaube, das ist vom Wortsinn her, das Wort ist ja älter als das Auto. Das Wort erfahren, Erfahrungen oder auch fahrender Geselle ist ja älter als das Auto. Und ich glaube, das meint alles das Gleiche. Das meint einfach auf eine relativ intensive Art und Weise unterwegs zu sein in fremden Gegenden und die Augen gehen einem über.
Ja. Wolfgang Büscher, was macht das mit einem, dieses so lange ja auch meist allein unterwegs sein. Einerseits natürlich denkt man an das Buch, das da entstehen wird. Auf der anderen Seite denkt man ja wahrscheinlich auch ganz viel an andere Dinge. Oder denkt man vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr?
An das Buch denkt man, also denke ich unterwegs eigentlich gar nicht, weil dieses Unterwegssein mich einfach gefangen nimmt. Und die schwierigste Zeit sind die ersten Wochen. Das ist eigentlich immer so gewesen. Es ist deswegen die schwierigste Zeit, weil man noch von zu Hause herkommt, den Kopf noch voll hat mit dem ganzen Alltagskram und weil auch die Poren der Wahrnehmung noch nicht offen sind. Also man läuft so ein bisschen tump noch durch die Gegend. Und das kleine Maschinchen da oben im Schädel, das rattert vor sich hin und rattert das ganze Zeug ab und arbeitet das Zeug ab, was man halt von zu Hause so mit sich schleppt. Der schöne Moment ist, wenn das aufhört. Und wenn man wirklich zum ersten Mal im Grunde genommen nach Tagen oder sogar Wochen die Augen wirklich aufschlägt, wo bin ich hier? Was sehe ich hier? Was ist denn hier los?
Ich nenne vielleicht mal die Titel von drei Büchern. Das eine Berlin, Moskau, schon klar, um was es da geht, dann Deutschland, eine Reise und Hartland. Hartland ist der Titel Ihrer USA-Wanderung, die Sie darin beschreiben. Wieso Hartland eigentlich?
Das ist ein konkreter Ort. Es gibt ja im amerikanischen Westen eine Menge sogenannter Ghost Towns, also Geisterstädte oder Geisterorte, Dörfer. Wenn bei uns eine Stadt den Menschen zu groß wird, das heißt, wenn Häuser oder ganze Viertel leer stehen, dann wird die nach allen Regeln der Kunst geschreddert und abgebaut und weggefahren und besenrein zurückgelassen. In Amerika wird das einfach so zurückgelassen. Die Karawane zieht einfach weiter. Und deswegen stehen in Amerika eine Menge verlassener Städte und Orte rum. Und Hartland ist so eins. Ich fand es so toll und habe es als Titel genommen für dieses Buch, weil es so ein sprechender Name ist. Mhm. Dieser Ort hieß tatsächlich, so sagt die Legende da oben in North Dakota, Heartland, also Herzland.
Das heißt, also mit E-A.
Genau, Herzland, und also amerikanisch geschrieben. Und das heißt, es hat irgendwann so einen Pionier gegeben, der hat sich vorgestellt, hier baue ich in die Prärie ein Städtchen. Und das wird das Herzstück eines prosperierenden Landes werden. Und ich bin the king of it all eines Tages. Und dieser Traum hat sich nicht erfüllt. Nicht alle amerikanischen Träume gehen auf und erfüllen sich. Und manche werden noch Albträume. Und dann hat der Volksmund sozusagen aus diesem Herzland ein Hartland gemacht, mit dem deutschen Wort hart. Ja, aus dem Heartland ist ein Hartland geworden.
Sprechende Entwicklung, ja. Ist es Ihnen passiert, dass Sie knapp vor dem Aufgeben waren? Dass Sie gesagt haben, nee, also das geht jetzt überhaupt gar nicht mehr. Die Füße machen nicht mit, der Körper macht nicht mit. Vielleicht, ich habe mir eine Krankheit gefangen. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss nicht mehr.
Physisch eigentlich nicht. Also physisch wird man, wenn man so lange unterwegs ist und so viele Monate auf der Straße geht, wird man eigentlich immer besser. Ich habe am Anfang mal auf dem Weg nach Moskau habe ich die Horrorvorstellung gehabt, dass ich mir einfach eine Haxe vertrete, also dass ich irgendwie dumm auftrete und wie ein belämmertes Schaf nach zwei Wochen wieder zu Hause angetrottet komme und sage, ja, ich habe mir einen Fuß vertreten, da bin ich wieder. Das ist der Idiot, der nach Moskau gehen wollte, hier ist er, ja, peinlich. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Es gab eine Situation auf dem Weg nach Moskau. Da bin ich ja im Sommer los und dann in den russischen Herbst reingelaufen. Und der russische Herbst, der hat es natürlich in sich. Da steckt schon der halbe russische Winter drin. Da ist ganz viel Matsch und es wird ein bisschen sumpfig und es regnet furchtbar viel. Und es kann, wenn man dann auch so eine alte Sowjetstadt vor sich hat, kann es wirklich sehr trostlos werden. Und in so einer Situation war ich in so einem Städtchen und es hörte nicht auf zu regnen. Und der ganze Platz, auf dem ich stand, das war der Bahnhofsvorplatz, da war ich, weil es der einzige Ort in dem Städtchen war, wo es einen heißen Kaffee oder Tee gab. Kurz und gut, es war sehr, sehr trostlos und ich merkte, wie die Trostlosigkeit wirklich nach mir greift und es an mir zehrt. In dem Moment fährt ein Zug in diesen Bahnhof ein und auf dem Zug steht drauf, ich weiß nicht mehr, Paris oder Berlin, Moskau. Und der Zug rollt, wie das eben ist, wenn er in den Bahnhof einfährt, rollt langsam rein und mir stehen die Haare zu Berge und ich denke, Gott, was machst du jetzt, wenn der hält? Steigst du ein? Und ich fürchte, die Versuchung wäre sehr groß gewesen einzusteigen, weil die Trostlosigkeit sehr groß war. Also es war nicht, dass ich physisch fertig war, sondern ich war mental fertig. Und das war einfach ein Ausmaß von Trostlosigkeit, das mir zu schaffen gemacht hat.
Und Sie sind nicht eingestiegen?
Nee, der Zug hat nicht gehalten. Der Zug fuhr durch.
Ah ja, was für ein Glück, kann man jetzt im Nachhinein sagen. Wolfgang Büscher, damit sind wir schon bei einer ersten Musik. Sie haben vier Musiken mitgebracht. Was hören wir als erstes?
Das ist von Herrn Dillen, ein balladenhafter Südstaaten-Song, in dem aber auch die Stadt Jerusalem seltsamerweise vorkommt. Der heißt Blind Willie McTell. Das Besondere an diesem Lied ist, irgendwann habe ich das gehört und das in der ganzen Zeit der Vorbereitung nach Moskau habe ich das wahrscheinlich jeden Tag 30 Mal gehört.
Und über Jerusalem sprechen wir in unserer nächsten Gesprächsrunde.
See the ghost of slavery's ship. I can hear them tribes moaning. Hear that undertaker's bell. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on.
Der Autor, Journalist und Fernwanderer Wolfgang Büscher ist heute Doppelkopfgast in H2 Kultur. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Ende 2014 ist ein neues Buch von Ihnen erschienen. Nach drei Büchern über lange Wanderungen, wir hatten schon darüber gesprochen, von Berlin nach Moskau, durch die USA und um Deutschland herum. Der Titel dieses neuen Buches, Ein Frühling in Jerusalem. Das klingt jetzt nicht nach einem Wanderbuch, das klingt fast nach einem Romantitel. Was ist das, eine Erzählung, eine Reportage, ein Sachbuch?
Ja, das klingt so ein bisschen nach Nabokov, Frühling in Fialta. Ich fand es einfach gut, sowas Leichtes, Optimistisches zu machen, weil man mit Jerusalem ja eher nicht so optimistische und nicht so leichte innere Bilder verbindet. Und das kommt dann schon alles sowieso. Und da muss man auch nicht noch, auch noch einen düsteren Titel machen.
Wie kam es dazu? Also es hat ja ein ganz anderes Konzept. Also da sagen wir nicht nur dieses Buch, sondern eben auch diese Reise, die Sie da gemacht haben. Sie sind nicht gewandert von A nach B, sondern Sie haben sich 2 Monate lang in Jerusalem aufgehalten. Und zwar sogar nicht in der Großstadt Jerusalem, sondern im Grunde in der ganz kleinen, von einer großen Mauer eingeschlossenen Altstadt, also
genau.
Auf einem Quadratkilometer.
Genau, es ist ein Quadratkilometer, es ist sozusagen die radikale Antithese zu dem, was ich bis dahin gemacht hatte. Also ich war zum Beispiel von Berlin nach Moskau 2000 Kilometer gelaufen, 3 Monate lang, und hier habe ich mich selber eingesperrt auf einen Quadratkilometer, also sozusagen Hofgang statt Fernwanderung. Das ging aber nicht anders. Was sollte ich denn machen? Wenn mich nun mal dieses Jerusalem fasziniert, ich war ein paar Mal da gewesen, vorher kurz, und bin immer sehr erfüllt davon nach Hause gekommen, und es war klar, irgendwann will ich dahin. Länger, so, und wie denn jetzt? Also mit meinem Wanderbesteck, Fernwanderbesteck konnte ich da nicht arbeiten, das war klar. Wie sollte das gehen? Und es wäre auch eine Unverschämtheit gewesen, einer 3000 Jahre alten Dame einfach mal zuzuwinken, vorübergehenderweise, das ist eine Frechheit, und es wäre auch dumm gewesen, weil ich dann ja von Jerusalem überhaupt nichts mitbekommen hätte. Also es ging nicht anders, ich musste da rein, ich musste da sein, nicht ein vorübergehender, nomadisierender Reiseschriftsteller sein, sondern ein Anwesender.
Und Sie schreiben, Ihr Ziel war, diese Stadt mit allen möglichen Kulturen, Religionen, Gegenwart von Geschichte, von Tourismus auf der anderen Seite, die zu verstehen. Haben Sie da was verstanden?
Na, die alteingesessenen Jerusalemer, die ich dann kennenlernte, die haben mich immer ausgelacht und sarkastische Bemerkungen gemacht, wenn ich irgendwas von Verstehen sagte. Also einer sagte mir, ich lebe jetzt 60 Jahre hier und habe es immer noch nicht verstanden, und du willst hier in ein paar Monaten was verstehen, das ist lächerlich. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Jerusalem so ein Wesen ist, ein irgendwie lebendiges Wesen, das mich, diesen Fremden, erstmal anguckt und beobachtet und sich erstmal verschließt. Also in den ersten 2, 3 Wochen bin ich so ein bisschen drumherum geschlichen und da durchgeschlichen und es passierte jetzt nicht so viel. Und dann hatte ich das Gefühl, dass dieses Wesen nach einer gewissen Zeit beschließt, sich mir zu öffnen. Und auf einmal gingen Türen auf und auf einmal hatte ich Zugang, Zutritt zu Menschen, zu Häusern, zu Schicksalen, was ich so nicht erwartet hätte. Das ist natürlich immer ein Risiko, man weiß es ja nicht. Man geht dahin, das ist bei einer Fernwanderung nicht anders als bei so einer Anwesenheit über Monate. Man hofft einfach, dass es gut geht. Man hofft, dass es irgendwie gelingt. Mehr geht ja nicht.
Man kann es sich ganz schlecht vorstellen von hier aus, denn es ist ja eine Stadt, die wiederum, wir sprechen von diesem historischen Kern, aus vier Teilen besteht, dem jüdischen, dem armenischen, dem muslimischen und dann eben dem katholischen. Die sind ja wahrscheinlich doch so unglaublich unterschiedlich. Sie sagten, es haben sich Türen geöffnet. Wie ist das praktisch vor sich gegangen?
Ja, es ist ja auch eine kleine Welt. Also kennst du einen, kennst du alle. So. Das stimmt nicht ganz, aber
im jeweiligen Viertel.
Ein bisschen stimmt es schon. Also wenn eine Tür und ein Herz sich erstmal öffnet, dann folgen weitere. Ja, es gibt diese vier Viertel und die sind natürlich sehr unterschiedlich. Zum Beispiel das kleinste, das armenische. Es gibt eine armenische Anwesenheit, eine Präsenz in Jerusalem seit fast 2000 Jahren. Das arabische ist das größte. Das sind, also im armenischen Viertel leben vielleicht noch 1000, 1500 Leute, im arabischen Viertel 25.000. Und das arabische Viertel ist natürlich ein, es ist eben sehr arabisch. In gewisser Weise ist das Arabische so ein bisschen der Mörtel dieser ganzen Altstadt. Das ist auch der Sound der Altstadt. Also der Ruf des Muezzins alle paar Stunden und so weiter. Ja, und das christliche Viertel ist auch ein recht großes. Es ist voller Klöster, Konvente, die verschiedenen Patriarchate der verschiedenen Konfessionen und Kirchen. Es ist voller Pilger und Touristen. Da ist natürlich die Grabeskirche. Da habe ich dann auch gewohnt, also dieses Türen öffnen, das können Sie ganz wörtlich nehmen. Also ich hatte gehofft, ich habe zuerst in so einem arabischen Hostel gewohnt am Jaffa-Tor und hatte die Hoffnung, dass ich einfach tiefer einsinken kann. Und das passierte dann auch. Irgendwann kam ein junger Mann zu mir und sagte, du pass auf, meine Oma oder meine Tante, die hat da ein Häuschen frei in diesem so und so Konvent, willst du da nicht einziehen? Ja, natürlich wollte ich einziehen. Und plötzlich war ich mittendrin und wohnte da. Ja, die ganzen Basarhändler, die mich immer nur taxiert hatten als, wie viel Geld hat er in der Tasche und was kann er bei mir kaufen, die kapierten langsam, nee, der wohnt jetzt hier. Und es ging also nicht mehr nur, come see my shop, sir, come in shopping, sir, und kann ich Ihnen mal eine ganz besonders kostbare armenische Vase zeigen. Natürlich alles original und Ausgrabungen, ach Gott, ja. Und kostbare russische Ikonen, wahrscheinlich aus China. Sondern es war dann einfach so, dass ich dort lebte und mit denen Kaffee trank und redete.
Was Sie ja völlig ausgespart haben, Wolfgang Büscher, ist die politische Perspektive. Weil die wahrscheinlich dann noch einmal eine ganz andere Dimension hineingebracht hätte in Ihr Leben dort und auch in Ihr Buch.
Also ich habe mir zwei Regeln auferlegt und die habe ich auch versucht streng zu befolgen. Die erste Regel ist, dieses wird kein Buch über den Nahostkonflikt. Dieses wird ein Buch über die Altstadt von Jerusalem. Zweite Regel, halt die Klappe. Also widerstehe der Versuchung, deinen Senf dazu zu geben und zu kommentieren und hinzuschreiben, wie du das alles siehst. Sei kein Typ, der mit steilen Meinungen ankommt, sei ein Erzähler und bleib dabei. Das ist, glaube ich, dieser Stadt auch einfach angemessen, weil es gibt was zu erzählen. Ich meine, was wissen wir und was wusste ich auch vorher? Ich wusste, ich kannte Jerusalem aus der Bibel, aus der Schulzeit, biblische Geschichten natürlich und habe Ostern immer die Matthäus-Passion gehört. Und zweitens kannte ich Jerusalem aus den Nachrichten, wenn es wieder gerumst hatte und irgendwo wieder eine Bombe hochgegangen war oder wieder eine Messerattacke war oder irgendwas. Oder an irgendeinem Checkpoint es wieder Krach und Krawall gab. Das ist das, was ich wusste von Jerusalem und ich konnte nur gewinnen. Also es konnte, wenn ich wirklich auf diesem Erzählerweg und auf diesem Weg des Zuhörens blieb, das konnte nur gut sein.
Ja, könnten Sie da zum Beispiel mal ein Beispiel bringen?
Ich kannte einen alten Armenier, der inzwischen nicht mehr lebt. Und ich kannte seine Geschichte. Kurz gefasst geht diese Geschichte so. 1915, Völkermord an den Armeniern, 160-köpfige Familie, er ist der Einzige, der überlebt. Er rettet sich nach Jerusalem, er kommt an eine christliche Schule, ein Lehrer ist Hobbyfotograf, er sieht, der Junge ist begabt, er macht ihn zu seinem Assistenten. Dieser Junge wird der Fotograf des alten Jerusalem. Seine Bilder sind inzwischen weltweit verbreitet und seine Fotos geben uns das Bild des von Jerusalem in den 20er, 30er, 40er Jahren. So. Ich besuche seinen Sohn, der dann mein Nachbar quasi war, als ich da gewohnt habe, und sage ihm, wie geht das Geschäft weiter, wie geht euer Leben weiter? Und ich sehe an der Wand ein Bild dreier Generationen hängen. Der Alte, Elia, der sich gerettet hatte nach Jerusalem, der inzwischen gestorben war. Dann er, der Sohn, der jetzige Fotoladenbesitzer, der das Werk seines Vaters vor dem Vergessen gerettet hat und ediert hat. Und sein Sohn wiederum, drei Generationen. Und ich sage, na, wo ist denn dein Sohn? Ja, mein Sohn ist in Amerika. Wieso ist dein Sohn in Amerika? Wieso viele Söhne und Töchter christlicher Familien? Ja, er hat sich verliebt, er hat eine Frau gefunden. Na, die könnten doch auch hier leben. Nein, die können nicht hier leben. Warum können die nicht hier leben? Ja, Jerusalem ID, dieser spezielle Status eines christlich-arabischen Bewohners von Ost- bzw. Jerusalem bzw. Altstadt. Die Frau kriegt diese Jerusalem ID dann nicht und dann kann das Paar nicht zusammenleben und. Eine zermürbende Situation. Das ist dann der Grund, warum diese wunderbare Geschichte einer Rettung dieses Jungen und diese noch viel wunderbarere Geschichte einer Begründung einer Jerusalemer Fotografendynastie abbricht. Und ich kann Ihnen sagen, als ich da gewohnt habe, ich hätte über jedes Haus meiner Nachbarschaft ein Kapitel schreiben können. Jedes Haus kennt solche Schicksale. Es ist so gesättigt mit solchen Geschichten und mit solchen Jahrhunderterfahrungen, diese Stadt und diese Gassen, das ist unglaublich. Ich fühlte auch in gewisser Weise, das mag pathetisch klingen, aber ich fühlte auch eine gewisse Pflicht, das zu erzählen. Und das den Leuten hier zu erzählen, es gibt auch eine Jerusalem-Vergessenheit. Es ist ja nicht zuletzt auch ein christlicher Ort. Europa gäbe es nicht ohne Jerusalem. So. Und Europa hat aber Jerusalem vergessen. Das haben mir viele Jerusalemer immer wieder gesagt, ihr habt uns vergessen. Für euch existieren wir nicht mehr. Ich möchte mit diesem Buch ein bisschen auch hier bei uns in Deutschland und Europa Jerusalem dieser Vergessenheit entreißen.
Ja, vielleicht gelingt uns das auch mit diesem Gespräch. Wir machen jetzt zuerst nochmal eine Musik, Wolfgang Büscher, und das hören wir jetzt.
Oh, jetzt hören wir was völlig anderes. Jetzt hören wir Maria Callas.
Maria Callas liegt Ihnen, mögen Sie besonders?
Ach man, ich weiß nicht, ob man Maria Callas nicht mögen kann. Es ist einfach eine hochdramatische Figur und eine gottbegnadete Sängerin. Zum Beispiel in der Zeit, als ich geboren wurde, Anfang der 50er, kehrte sie triumphal an die Scala zurück, nachdem man sie zwei Jahre vorher rausgeschmissen hatte. Es gibt auf YouTube ein Filmchen des Schweizer Fernsehens über ihre Rückkehr an die Scala damals. Und wenn man das sieht und wenn man die, ich glaube, sie hatte 20 Vorhänge oder über 20. Und wenn man die Begeisterung dieses Publikums damals sieht, dann kann man einfach nur in tiefem Staunen erstarren über die Macht, über die göttliche Macht der Musik.
Den Doppelkopf in H2 Kultur. Gast im Studio ist heute Wolfgang Büscher, Sachbuchautor und Journalist. Mein Name ist Sylvia Schwab. Wir hörten Maria Callas mit einer Arie aus der Medea von Luigi Cherubini. Wolfgang Büscher, man hat es eben gehört, Sie sind von dieser Stadt erfüllt, Sie sind begeistert. Das klingt eine ganz große Zuneigung oder Liebe aus dem, was Sie sagen und auch wie Sie es erzählen. Wo genau hat diese Stadt Sie so ins Herz getroffen, was man übrigens auch Ihrem Buch anmerkt?
Also, um darauf möglichst konkret zu antworten, meistens abends oder nachts oder ganz früh morgens. Man muss sich Jerusalem vorstellen als die Gassen voller Pilger und Touristen. Es sind, glaube ich, inzwischen Millionen im Jahr, die da durchlaufen. Und es ist natürlich so, wenn man da einfach so reintaucht, dann wird man in diesem Strom einfach mitgeschwemmt und schwemmt da halt so durch und sieht nicht wirklich viel und kriegt nicht wirklich viel mit. Also so geht es mir jedenfalls. Es mag anderen anders gehen. Und meine liebste Zeit war immer die Zeit, bevor der Strom kommt oder wenn er schon wieder weg ist. Also ich habe mich zum Beispiel mal in der Grabeskirche nachts über Nacht einschließen lassen. Das ist ja so, das sind ja auch solche Geschichten. Ich meine, irgendein Sultan hat mal beschlossen, dass zwei muslimische Familien das Recht haben, die christliche Grabeskirche abends um 7 zuzuschließen und morgens um 7 wieder aufzuschließen. Und das muss man sich so vorstellen, da kommt ein Franziskaner, der schiebt dieses große Tor zu und dann kommt draußen ein Mann von der Familie Nusaybi oder der anderen und der klettert auf eine Leiter und kommt mit einem riesigen mittelalterlichen Schlüssel und schließt diese Tür zu und dann ist so eine kleine Katzenpforte, aber in 3 Meter Höhe. Da schiebt der Leiter und die Leiter wieder rein und der Franziskaner nimmt die in Empfang drinnen, dann ist zu, da geht nichts rein und raus. Mhm. So, da ist die Kirche abgeschlossen und morgens um 7 das gleiche Spielchen wieder und dann ist sie wieder aufgeschlossen. Und wenn man zum Beispiel den Oberen der Franziskaner nett bittet und der einen mag, dann erlaubt er einem dann mal nachts sich einschließen zu lassen, so wie alle Mönche, die da drin leben, die Armenier so gut wie die Kopten, wie die griechisch-orthodoxen, wie die Katholiken, dort nachts eingeschlossen sind, jede Nacht.
Oder in der Kirche?
In der Kirche. Die haben ihre kleinen Klöster in der Kirche. Das ist ja ein einziges riesiges Gehäuse, in dem die alle drin sitzen.
Man stellt sich immer nur eine Kirche vor, aber es ist ein riesiger Komplex.
Die Grabeskirche ist ein großer Komplex, begonnen von Kaiser Konstantin 320 rum, immer wieder zerstört, immer wieder aufgebaut und dann ist wie in so einer russischen Puppe in der Puppe, ist in dieser großen Basilika die kleine Edikula, die kleine Grabeskirche, also unter der großen Kuppel steht nochmal ein kleines, sehr marodes und fast baufälliges Kirchlein und das ist das kleine Kirchlein, in dem das leere Grab ist.
Sie haben eben schon angefangen zu erzählen, also Ihre Lieblingszeit war der Abend. Wenn Sie vielleicht noch mal so in ein paar Sätzen sagen würden, wie sieht diese Stadt eigentlich aus? Oder diese, wir sprechen wiederum ja nur von der Altstadt von Jerusalem.
Ja, das muss man immer sagen, das ist klar. Ja. Wie sieht die aus? In dem Buch bin ich auf die Metapher oder auf das Bild eines Brotes gekommen. Ein im Jahrtausendofen gebackenes, hartes Brot. Und damit ist gemeint, es ist keine Stadt, wie wir hier Städte kennen. Also da sind Straßen, da sind Plätze, das ist alles ordentlich. Da gibt es Hausnummern, da gibt es einzelne Häuser, die an den Straßen und Plätzen stehen. So ist es nicht. Sondern es ist im Grunde genommen, diese ganze Altstadt ist ein einziges miteinander verbackenes Gehäuse. Mit mehreren Etagen auch und zum Teil überwölbten Zugs, zum Teil offenen Gassen, in die aber, wenn sie in der falschen Himmelsrichtung laufen, nie Licht fällt, tagsüber, nachts natürlich sowieso nicht. Das ist furchtbar verwinkelt und ineinander verbacken und ineinander vergraben. Das ist so voller Geheimnisse und ich bin weit, weit davon entfernt, alle Türen und Türchen geöffnet zu haben in diesem kosmischen Adventskalender, die man theoretisch öffnen könnte und reinschauen könnte, was sich dahinter verbirgt.
Sie schreiben auch so sinnlich, Wolfgang Büscher. Könnten Sie erzählen, wie riecht diese Stadt eigentlich? Oder wie riechen diese verschiedenen Stadtviertel? Denn jedes riecht ja wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich.
Eine Hauptachse im arabischen Viertel ist die Al-Wad Street. Jeder, der mal Kamai gelesen hat, kennt das Wadi, das ausgetrocknete Flusstal. Das ist einfach das arabische Wort für Tal, also die Talstraße. Jerusalem ist ja bergig auch alles, liegt im judäischen Bergland. Und diese Talstraße ist einfach der tiefste Punkt, sozusagen die tiefste Rinne durch diese Altstadt. Und da sitzen die Frauen auf der Straße vor Kräuterhaufen, die sie verkaufen. Es riecht also nach Kräutern. Dann gibt es die Gasse der Schlachter, da riecht es nach frischen Innereien und nach Fleisch und Blut. Es fließt auch Blut, was sich mit Wasser und Abfällen mischt auf der Straße, auf der Gasse. Vormittags gibt es frischen Hummus, den besten gibt es auf dem Musraha-Markt vor dem Damaskustor. Das ist eine sehr arabische Welt und dann riecht es natürlich nach Weihrauch. Ich selbst roch nach Weihrauch an meinem letzten Morgen in Jerusalem. Ich hatte mich angefreundet mit einem griechischen Zahnarzt. Am letzten Morgen, als ich also nach Hause fliegen wollte, klingelt früh um 5:30 mein Telefon. Nikos ist dran. Komm raus, komm rüber, ich warte auf dich. Es ist gleich um die Ecke, du kennst, es ist ein anderer Konvent, den hast du bestimmt schon gesehen und so. Nikos, ich habe noch nicht geduscht, ich bin noch nicht mal angezogen, ich liege im Bett, ich muss los, mein Flugzeug wartet. Nein, komm. Und gut, okay, ein enthusiastischer Grieche morgens um 5:30, Widerstand zwecklos, ich bin also hin. Und dann zieht er mich da rein in diesen alten kreuzritterzeitlichen Wohnhof und da ist eine Kapelle und da ist ein Gottesdienst und es gibt Weihrauch. Dann sagt er, guck mal, diese Ikone da vorne, das ist der heilige Feodor und dein Sohn heißt doch so, oder? Ja, mein Sohn heißt so, das wollte ich dir zeigen, das sollst du mitnehmen nach Berlin. Und dann sitze ich später im Flugzeug und döse so vor mich hin, die Augen halb geschlossen und auf einmal sehe ich durch die halb geschlossenen Augen, wie mein Sitznachbar an mir riecht. Und er riecht den Weihrauch von Jerusalem. Und das war großartig.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Wolfgang Büscher, Sie seien von keiner Reise so beschenkt zurückgekommen wie von dieser Jerusalem-Reise. Wer hat Sie da beschenkt oder haben Sie sich vielleicht sogar selbst beschenkt?
Naja, nach den 3-Monats-Wanderungen, wenn dann das Buch geschrieben war, waren meine Notizbücher leer geschrieben. Und jetzt, nach diesen 2 Monaten, also 1 Monat weniger sogar, als das Buch geschrieben war, waren meine Jerusalem-Notizbücher keineswegs leer geschrieben. Als es erstmal lief, als die Türen erstmal aufgingen und die Herzen aufgingen, da sprudelte das alles. Also ich hätte noch 50 Seiten gut und gerne mehr schreiben können. Das meine ich damit. Und natürlich meine ich damit auch, dass es eine Intensität hatte und eine wirkliche Begegnung war. Meine Frau, die meine erste Lektorin und die erste Leserin aller meiner Manuskripte immer gewesen ist, die sagte manchmal wünsche ich mir, dass du mal irgendwo bleibst bei deinen Wanderungen. Also dass du nicht immer weiterläufst, sondern dass du mal bleibst und dass du einfach mal in die Geschichte, die sich da ereignet, eintauchst. Zum Beispiel, als ich durch Amerika gelaufen bin, gab es mehrere solcher Situationen, wo sie sagte, Mensch, wärst du doch mal geblieben.
Da hätte ich gerne mehr erfahren.
Ja, also da hättest du eintauchen können. Ich denke zum Beispiel an diese Begegnung in den Badlands mit diesem Sioux-Cowboy, der in diesem Trailer-Home und ja, mein Gott, ja, warum hätte ich da nicht mal eine Woche bleiben sollen oder zwei? Mit dem die Kühe hüten oder mit dem auf die Jagd gehen oder so. Warum nicht? Ja, stimmt. Und jetzt habe ich das mal gemacht. Jetzt bin ich geblieben. Es liegt ja in dieser Figur des Wanderers oder des Nomaden auch so ein bisschen die alte Arroganz des Nomaden. Ich bin was Besseres als ihr. Ich bin so der aristokratische Typus, der einfach weitergeht, der die Welt kennt. Und ihr seid die tumpen Sesshaften und euch kenne ich schon, ja. Das war ich hier nicht und ich hatte auch das Gefühl, das durfte ich hier nicht sein. Das wäre ganz unangemessen gewesen. Und wenn man sich auf einen Menschen oder eben auch auf eine Stadt wirklich einlässt und nicht vorübergeht und nicht weitergeht und nicht die Tür hinter sich zuzieht am nächsten Morgen, das ist was anderes. Und das hat auch eine große Faszination und das kann durchaus sein, dass ich sowas nochmal mache. Das war hier wirklich gut.
Ja, und es ist auch, oder es klingt anders, dieses Buch, als Ihre anderen Bücher. Aber darüber, also über das Schreiben, sprechen wir dann nach der nächsten Musik. Was hören wir jetzt?
Jetzt hören wir einen modernen, zeitgenössischen Gassenhauer, Madame Lana Del Rey. Watching all our friends falling in out of all clothes, this is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you light the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for
Wir hörten Lana Del Rey mit Videogames, ausgesucht von meinem Doppelkopf-Studiogast in H2 Kultur, dem Journalisten und Autor Wolfgang Büscher. Mein Name ist Sylvia Schwab. Wolfgang Büscher, Sie haben große Wanderungen unternommen, von Berlin nach Moskau, durch die USA, um Deutschland herum. Sie sind in Jerusalem gewesen, 2 Monate lang, und dann haben Sie immer Bücher darüber geschrieben. Gibt es nicht Gemeinsamkeiten zwischen dem Wandern und dem Schreiben?
Ja, es gibt eine Gemeinsamkeit, und das ist eine solche große emphatische Wanderung zu unternehmen und ein Buch zu schreiben, das ist immer ein kleines Leben. Es hat einen Anfang und ein Ende, es hat eine Geburt und einen Tod und es hat die ganze Zeit und die ganzen Ereignisse dazwischen mit den Höhen und Tiefen. Es ist ein Verlauf, es ist ja auch ein Stück Leben, was ich dafür hergebe. Ja.
Aber wie ist das? Sie wissen, bevor Sie loslaufen, ich werde über diese Wanderung oder jetzt über diesen Aufenthalt in Jerusalem ein Buch schreiben. Wie ist das praktisch? Also machen Sie unterwegs Notizen? Haben Sie einen Laptop dabei? Speichern Sie so viel? Haben Sie so ein gutes Gedächtnis? Fotografieren Sie?
Das alles nicht. Also das Einzige, was ich habe, sind so kleine Notizbücher. Das ist reiner Rohstoff. Also da wird halt so reingeschrieben, was mir gerade begegnet, was mir in den Sinn kommt. Auch schlichtweg deswegen, um hinterher eine gewisse Chronologie
zu haben.
Eine gewisse Struktur zu haben. Und so beim Schreiben selbst ist es dann im Grunde genommen so, das Schreiben ist dann am besten, wenn diese Notizbücher zubleiben. Also wenn die neben dem Laptop einfach liegen, ohne dass ich sie anschaue.
Weil, aber ist es nicht schwierig, aus all dieser ungeheuer großen Zahl von Erinnerungen, von Bildern dann auszuwählen und dann zu strukturieren?
Naja, ich bin ja kein Fotoapparat. Also das Schreiben, es geht ja nicht um chronologische und minutenprotokollhafte Exaktheit, sondern es geht darum, im Grunde genommen die stärksten Eindrücke und die stärksten inneren Bilder, die ich mitbringe, in einen Text zu verwandeln. Und das kann dann eben sein, dass eine Sache, die in der Wirklichkeit 5 Minuten gedauert hat, im Buch ein Kapitel ist, weil das richtig auserzählt wird, weil das richtig das Zeug zu einer großen Geschichte hat. Oder es kann sein, dass 2 Wochen Wanderung, die relativ monoton waren, wo ich dann anfange, Selbstgespräche zu führen auf der Straße und wo ich, wenn mir überhaupt nichts mehr einfällt, noch nicht mal für ein Selbstgespräch irgendwas einfällt, wo ich dann einfach anfange, immer von 1 bis 1000 zu zählen, dann einen Finger nehme, dann wieder von 1 bis 1000 einen zweiten Finger nehme und dritten Mittelfinger wieder bis 1000 und so weiter, um einfach irgendwie die Birne da oben zu beschäftigen. Dass also solche 2 Wochen im Buch ein Halbsatz sind.
Zum Beispiel Ihr Jerusalem-Buch. Das hat viele kleine Kapitel, ich schätze mal, da sind 40, 50 Kapitel. Aber es ist eben nicht so, dass der Journalist Wolfgang Büscher da jetzt 40 kleine Reportagen geschrieben hätte, sondern dieses ganze Buch ist ein Gesamtkunstwerk, komponiert aus vielen kleinen, unterschiedlichen Blicken auf diese Stadt. Es ist nicht der Journalist, der hier schreibt, sondern es ist der Schriftsteller. Es ist ein anderes Schreiben.
Ja, ich habe das immer unterschieden. Also es sind einfach 2 verschiedene Dinge. Das fängt damit an, welche Zeit man sich dafür nimmt. Also in aller Regel nimmt sich niemand, der einen journalistischen Text schreiben will, monatelang Zeit dafür. Das mag es in irgendwelchen goldenen Epochen des Journalismus mal gegeben haben. Die Namen der großen Helden kennt man noch, aber das ist nicht die heutige Wirklichkeit des Journalismus.
Ist das nicht wahrscheinlich auch ein Grund, warum Ihre Leser Ihre Bücher so lieben? Und ich meine, die Bücher haben ja hohe Auflagen, weil sie eben nicht nur informieren über eine interessante Wanderung eben von Berlin nach Moskau, weil sie nicht nur Leute interessieren, die Wandervögel sind, sondern weil sie eben sprachlich auch so gemacht sind, dass man Lust hat, nicht nur zu laufen, sondern vor allem auch zu lesen.
Das darf der Leser schon erwarten.
Ich habe nun zum Schluss unseres Gesprächs ein paar kurze Fragen.
Bitte.
Und würde Sie bitten, die auch kurz zu beantworten. Sie sind ein Fernwanderer, Wolfgang Büscher. Sie gehen immer alleine oder fast immer alleine.
Sind immer, Sie auch immer, immer.
Immer alleine, immer alleine. Sind Sie auch ein Einzelgänger?
Ja. Aber ein Zivilisierter.
Sie laufen ja meist allein. Wenn Sie Gesellschaft haben, dann hören Sie zu. Also Sie sind sicherlich, denke ich, auch ein sehr guter Zuhörer. Das spürt man aus Ihren Büchern heraus. Reden Sie überhaupt gerne über Ihre Bücher?
ich lese lieber vor.
Als drüber zu sprechen. Mhm. Über Ihre Wandertouren und Ihre Wanderbücher geraten ja Ihre anderen journalistischen Arbeiten so ein bisschen aus dem Blickfeld heraus. Nervt es Sie auch manchmal, der Wanderbücher mit den Wanderbüchern zu sein?
Ach, nein. Ich habe da ja ganz viel rausgezogen. Also das ist ja ein Glück, dass mir das eingefallen ist, das so zu machen. Und darüber kann ich mich nicht beschweren. Nein, wirklich nicht.
Und als letztes, der damalige Bundespräsident Horst Köhler hat Sie ja in seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des Ludwig-Börne-Preises einen Romantiker genannt. Stimmt das?
Wenn man das nicht allzu eng fasst, dann mag da was dran sein, ja.
Dann hören wir jetzt eine letzte Musik. Wolfgang Büscher, was wird das sein?
Das ist, gut, wir sind beim Thema. Das ist die Ouvertüre zum Tannhäuser.
Aber vorher Ihnen einen sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte, sehr gern.
Bei unseren Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.